innere Heilung, ich werde euch sagen, wie es zustande gekommen ist. Im 1985 hat der Vater Rufus und ich mit 3 oder 4 ehemaligen Bibelstudenten eine Gemeinschaft in Bombay in Indien angefangen, mit der Absicht, dass wir allen Leuten, die kommen, helfen können. Haben keine Einkehrtage gemacht, sondern die Leute sind gekommen für Gebet, für die Messe, für Beratung, für Essen, für Trinken, für Toilette, weil die Armen dort keine haben. Dann habe ich den Bischof dazu gebracht, dass er neue Toiletten gemacht hat. Die hat es gar noch nicht gegeben für die armen Leute auf der Straße. Dann hat er mir alle seine alten Möbeln gegeben. Dann habe ich das alte Haus, das war von irgendwelchen englischen Offizieren, ganz herrichten lassen. Da waren für 30 Jahre Alkoholiker drinnen. Wie wir die Tür aufgemacht haben, sind die Ratzen rausgerannt. So war es, ganz grässlich alles. Und mit der Hilfe, mit Gebet und mit den Leuten, denen geholfen wurde, haben wir innerhalb 1,5 Jahre ein sehr schönes Haus gehabt. So sehr, dass die Priester, die daneben im Pastoralzentrum gelebt haben, eifersüchtig geworden sind. Dann wollten die das Haus haben. Sag ich, ja, haben könnt ihr schon, aber füllen wird es nicht. Weil die Theorie des Glaubens ist nicht das Erleben des Glaubens. Und die Leute erleben den Glauben nicht, weil wir Blockaden haben. Und die Blockaden sind emotionelle Gefühlsblockaden. Viele von uns, fast alle, haben irgendwelche Verletzungen erlebt, schon als Kind. Oder ein bisschen als Jugendlicher. Und später dann als Erwachsener, wo es nicht mehr so tief geht. Da haben wir schon ein bisschen harte Haut. Aber Kinder sind total ausgeliefert für die Verletzungen und Jugendliche auch. Und wir tragen das ganze Leben mit uns herum. Und deshalb ist das Geschenk des Glaubens, das fällt also auf einen Steinhaufen und nicht auf fruchtbare Erde. Wir gehen zwar, viele von uns gehen noch in die Kirche oder gehen noch zur Beichte oder zur Kommunion, aber nicht sehr viele mehr. Und da ist es dann so gekommen, wir hatten eine Gemeinschaft, ich kann euch sagen, wenn Leute eine Kritik haben an Leuten, die nicht geistig so normal entwickelt sind oder die irgendwie körperlich behindert sind, die sollen erst mal einen lieben Gott fragen. Der eine von der Gemeinschaft war ein Ex-Alkoholiker. Na, wie Ex, aber kann ich gar nicht bestätigen, weil seine Frau war nicht zufrieden mit ihm. Der zweite von der Gemeinschaft war ein kleines Mädel, na klein, die war gar nicht so klein, aber sie ist nie größer gewachsen, aber sie war vielleicht schon 40 Jahre alt. Die sicher, ihre Intelligenzstufe war weit unter dem Normalen. Ja. Hat aber wunderbar gekocht. Ja. Also man braucht auch wem, der kocht. Dann solche Leute haben wir gehabt in der Gemeinschaft. Und natürlich, die Bibelstudenten waren alle super, aber die sind ewig auf Ferien gefahren oder haben irgendwas anderes zu tun gehabt. Waren also gar nicht so eine große Hilfe. Und zwischen dieser sozusagen, so wie der Herr Jesus, Leute, die Ausgestoßene waren von der Gesellschaft, ja. Da hat der Ex-Alkoholiker zu mir gesagt, Erika, warum machen denn wir eigentlich nicht Einkehrtage für mit dem Vater Rufus und nicht immer mit, da war noch ein charismatischer Priester, der den Vater Rufus einlud, Einkehrtage mit ihm zu machen. Haben sie auch für 5 Jahre oder 10 Jahre schon gemacht gehabt. Aber er hat praktisch den Vater Rufus benutzt, obwohl der 15 Jahre älter war als dieser junge Priester. Und jeder, der das kennengelernt hat, die Situation in unserer Gemeinschaft, hat gesagt, das ist doch nicht richtig. Der macht die nach dem Essen bis in Indien 30, 40 Grad, nicht? Um die Zeit hat der Vater Rufus seine Reden halten müssen und andere schlafen gegangen. Der war 15 Jahre jünger und das hat uns schon sehr gestört, dass der so ausgenützt wird, weil er solche Begabungen hat und der andere Priester ist auch ein guter Priester gewesen, aber den ist gar nicht aufgefallen, dass dieser arme Vater Rufus total erschöpft war. Und uns ist aber aufgefallen. Und da hat dieser Ex-Alkoholiker zu mir gesagt, geh, mach mir doch die eigenen. Und dann die Leban, die Dame, die halt nicht besonders gescheit war, aber sehr lieb, die hat gesagt, ja, wir machen diese Einkehrtage und ich werde schon alles organisieren. Und da hat sie wirklich gemacht. Und dann sage ich noch, was soll man denn nennen, diese Einkehrtage? Wir mussten ja den Vater Rufus dazu gewinnen. Das war ja gar nicht so leicht. Der Er hat sich als großer Intellektueller gesehen und hat eigentlich seine Gaben nur widerwillig ausgeübt, weil seine Gaben war so eine Befreiung, dass wenn er nur reinkommen ist, haben die bösen Geister schon angefangen zu schreien, und die Leute, die ihn gekannt haben, wissen das, dass das wahr ist, was ich sage. Und da sagt er drauf, innere Heilung zu uns, sagt er, machen wir es, innere Heilung. Und mir ist das halt sehr, wie sagen wir, New Age vorgekommen, so wie es heute Mode ist, ja, das ist alles aufs Emotionelle und so weiter. Man dachte, vielleicht gar nicht so gut. Aber dann haben wir gedacht, vielleicht ist gar nicht so schlecht, weil der Name eigentlich den modernen Menschen anzieht. Weil jeder denkt eh nur an seine Wunden und seine furchtbaren Sachen, die er erlebt hat. Und man dachte, nehmen wir es. Und das war 1985. Und dann haben wir angefangen, in jeder charismatischen Gruppe diese inneren Heilungen zu geben. Ganz sakramental, also es hat nichts mit der Esoterik zu tun und nichts mit der Psychotherapie auch. Und nachher dann sind wir eingeladen worden zu den Priesterseminaren, den Klöstern, über ganz Indien. Indien hat 169 Diözesen, also Österreich kann es da überhaupt nicht das Wasser reichen, gell? Das sind Zahlen, die kennen die Leute ja gar nicht. Und wir sind über ganz Indien gegangen, haben überall Einkehrtage gegeben und dann überall im fernen Osten, Philippinen, Hongkong, Indonesien, Malaysia, Australien, überall, ja, der ferne Osten, und dann letzten Endes in Amerika, Kanada, und dann kommt Südamerika, Brasilien, das größte katholische Land der Welt, ja. Da sind die Leute so viele gekommen. Erst haben wir nur gehabt, sagen wir 50 bis 100, dann haben wir gehabt 100 bis 200, und so ist es gegangen. In Brasilien waren es dann 250.000. Da haben extra ein Stadion bauen müssen für diese Einkehrtage. Das ist wirklich wahr, was ich erzähle. Und da sieht man die Not, und die Not unter den guten Katholiken. Das größte katholische Land der Welt, das sind nicht wir. Das sind die Brasilianer. Und die haben auch ungeheure, ich meine, die Kirche hat einfach diese Sache übersehen gehabt, dass der moderne Mensch diese Heilung braucht. Vielleicht hat der liebe Gott uns dazu berufen, dass man das auferweckt in der Kirche. Und mit dem ist natürlich das Amt des Exorzismus, das nur ein Sakramental ist und nicht ein Sakrament, auch aufgewacht. Und dann haben wir diese Gesellschaft, die vor zwei Wochen vom Heiligen Vater anerkannt wurde, die Internationale Gesellschaft für die Exorzisten, auch gegründet. Das ist 1994 gewesen. Aber ich wollte nur sagen, das geht also zurück, dass die Geschichte, wie wir angefangen haben, innere Heilung zu geben, und dann letzten Endes waren so viele Anfragen, dass wir uns auch getrennt haben. Einer hat es dort gegeben, einer dort. Und so wie jetzt, wie ich versuche, dass also die Angelika und andere Leute auch in anderen Ländern das machen, sodass unsere Leute einen erneuten Glauben bekommen, dass sie über diese Blockaden hinwegkommen, dass der Herr sie heilt und dass sie erneut, ich würde sagen, christliche, katholische Mitglieder werden unserer Kirche. Aber ich mache es auch in der orthodoxen Kirche, also ich habe überhaupt keine Blockaden über die Denominationen. Bei den Evangelikalen haben wir nicht Einkehrtage gegeben, aber bei den Lutheranern schon. Das ist ein großer Unterschied. Die amerikanischen Evangelikalen sind sehr fundamentalistisch. Aber bei den Lutheranern waren wir sogar bei den Priestern eingeladen. Das haben wir schon gemacht und mache ich auch jetzt. Bin gerade wieder eingeladen worden zu sowas. Ist sehr wichtig. Weil das wird helfen, die Kirche, die Christenheit zu vereinen, bevor der Herr Jesus kommt, weil sonst kommt er nämlich nicht. Und das sind nicht meine Fantasien, das steht in der Bibel drin, muss man nur lesen. Wie viel von euch gehen zu charismatischen Gebetsgruppen? Und die anderen haben das noch nicht erlebt. Na schön, sehr schön, da haben wir ja was zu tun dann. Die charismatische Erneuerung hat es schon in der Kirche öfters gegeben, der heilige Franziskus war ein charismatisch erneuerter Mensch. Der heilige Antonius von Padua, der ein Nordafrikaner war, kein Italiener, der war charismatisch erneuert. Eine halbe Generation jünger als der heilige Franziskus von Assisi. Und das war immer, wenn die Kirche in Not war. Das heißt nicht in Verfolgungsnot, sondern in innerer Not, theologisch, strukturell. Dann hat der Herr eine Erneuerung gesandt. Und zu uns hat er angefangen, das Christentum zu erneuern am Ende des 19. Jahrhunderts. Aber die Hauptkirchen haben es abgelehnt und dann haben die charismatischen Menschen, die also die Geistestaufe erlebt hatten, sich zusammengeschlossen und da ist diese christliche Gruppe entstanden, die Pfingstler, weil sie nicht von der eigenen Kirche aufgenommen waren, weder von den Katholiken noch den Lutheranen, den Episkopalen oder den Anglikanern. Daraus sind die Pfingstler entstanden und die haben sich dann geeinigt, dass sie alle Sakramente sozusagen beiseite liegen lassen, außer der Taufe und der Heiligen Eucharistie. Also wir haben sie eigentlich verloren. Heutzutage ist es nicht mehr so. In der charismatischen Erneuerung in der katholischen Kirche hat praktisch 1967 angefangen. Und die Kirche hat sich gleich vom Anfang vom ersten Heiligen Vater zu der Zeit dazu entschlossen, es zu umarmen und nicht die Leute wieder abwandern zu lassen. Und dieser Heilige Vater, den wir jetzt haben, der hat ja ganz eindeutig gesagt, ich war nicht besonders so begeistert über die charismatischen Leute, bis ich eingeladen wurde in Buenos Aires zu der größten Gebetsgruppe und dann bin ich bekehrt worden. Da war er schon Bischof, da habe ich ihn schon gekannt. Ja, da ist er erst bekehrt worden, da war er schon Bischof. Das ist halt die Geschichte unserer Kirche, ne? Weil wir sind die größte weltliche Organisation, die größte Organisation in der Welt, die über 2000 Jahre oder 2000 Jahre existiert. Es funktioniert keine andere Organisation auf diese Weise. Da sind natürlich viele Fehler auch dabei. Ne? Mitglieder ermüden sozusagen, die Strukturen werden müde. Und der Herr schickt uns diese Erneuerung. Und eine der ersten Prophezeiungen war, damit die Berufenen, die Auserwählten, nicht verloren gehen. Auserwählt im Sinne des Herrn sind die Getauften, sodass die Getauften einen erneuerten Glauben finden. Und wenn wir diese Einkehr, wir haben viele, viele solche Einkehrtage, ich habe in London viele gegeben für die Erneuerung im Heiligen Geist. Und der Vater Rufus auf seiner Seite, den habe ich damals gar noch nicht gekannt, hat dasselbe gemacht, von 72 angefangen. Die Leute sozusagen dazu gewinnen zu kommen, ein Erlebnis mit dem Heiligen Geist zu haben, Geistesausschüttungsgebete und so weiter. Und zu erklären, was das heißt. Charisma ist ja nur ein griechisches Wort, was Geschenk heißt. Aber der heilige Paulus hat das immer sozusagen die Geistesgaben mit dem Wort Charisma gemünzt. Und deswegen nennen wir es charismatische Erneuerung. Und die Geistesgaben können Sie nachlesen. Und ich hoffe, ihr habt alle wenigstens eine Bibel, auch die, die nicht zu Gebetsgruppen gehen. Eine katholische Bibel, wenn möglich, ja. Das steht drinnen im 1. Korintherbrief im 12. Kapitel. Da sind die Geistesgaben genauest erwähnt. Und im Epheserbrief sind die bürokratischen Geistesgaben, also für die Struktur, den Aufbau der Kirche erwähnt. Ja, das ist sehr wichtig. Aber was uns in der Erneuerung speziell betrifft, die sind im 1. Korintherbrief im 12. Kapitel. Und alle diese Gaben kann man auch lesen, da gibt es Kirchenlehrer, der eine ist ein Laienkirchenlehrer, der Tertullian, und der schreibt wunderbar darüber, dass die Neugetauften vom Weg der Taufe zum Weg zur ersten Kommunion erwartet haben, dass sie in einer Gebetssprache sprechen, die nur der Heilige Geist kennt, dass sie vielleicht Gaben bekommen wie Prophezeiung, oder sogar Heilungsgaben. Und eine der Gaben ist der Glaube. Das ist nicht eine Struktur, die uns die Kirche geben kann. Die Kirche kann uns nur helfen, offen für den Glauben, der Gabe des Glaubens zu sein. Und der Glaube ist ein Erlebnis mit dem Herrn Jesus, nichts anderes und nicht eine Theorie oder irgendwelche intellektuellen, theologischen Sätze. Das gibt uns nicht das Leben, sondern ein tatsächliches Erleben mit dem Herrn. Na, da können alle Charismatiker euch irgendwas erzählen, haben sie irgendwas erlebt. Und bei den Katholiken, weil wir ja zur Beichte gehen, nicht alle Christen gehen zur Beichte, bei den Katholiken, die die Gewohnheit haben, zur Beichte zu gehen und dann, ich würde sagen, nicht besonders tiefgründige Beichten sagen, da ist es sehr oft ein sehr tiefes und erstes Erlebnis einer echten Reue. Ja, weil als Neugeborener, wenn man getauft wird, hat man ja keine Reue. Und dann wird das so eine Art Gewohnheit, wenn man überhaupt katholisch erzogen wird. Man geht zur Beichte, aber kein Mensch hat besondere Reue. Ist dasselbe wie bei der Messe, dass wir das Vaterunser sagen, dass wir vergeben, sodass uns vergeben wird. Na, frage mal einen Katholik, der gerade zu Hause eine Streiterei gehabt hat mit dem Ehepartner und wahnsinnig verärgert ist, ja. Dann gehen sie aber trotzdem zur Kommunion. Hast du wirklich vergeben? Da steht drinnen, wir müssen vergeben, damit uns vergeben wird. Ja, in der Kirche, die Lehre der Kirche ist ganz unfehlbar, ja, aber die Leute nicht. Und dann bin ich gemeinsam mit Vater Rufus draufgekommen, dass die Hauptblockaden emotionelle Blockaden sind, die man psychotherapeutisch nicht heilen kann. Ja? Das ist nicht, dass die Psychotherapie alles falsch macht, nein. Die Urwurzel kann ein Psychotherapeut nicht heilen. Er kann aber helfen, dass der Mensch sich nicht umbringt oder andere umbringt in seiner Verzweiflung. Ne? Das kann er schon. Und Medizin, also ich bin Apothekerin, Medikamente helfen auch. Aber die Wurzel kann nur der liebe Gott wegnehmen. Und dafür kommt es hierher, dass man gemeinsam im Gebet mit der Hilfe des Heiligen Geistes in der Ordnung der Sakramente die Urwurzel eures Problems, jeder hat nur ein Hauptproblem, ja, das ausstrahlt auf die anderen Probleme, dass man das findet. Und es liegt manchmal in der Familie, manchmal nicht, manchmal persönliche Erlebnisse, manchmal Traumen durch irgendwelche Schocks, das gibt's alles, gell? Und das wollen wir heute Abend also anfangen. Ich werde nicht zu lang reden, weil ich möchte lieber, dass ihr ein bisschen in Ruhe nachdenkt und aufschreibt, was euch einfällt. Die moderne Psychotherapie lehrt uns gewisse Dinge, die aber eigentlich nicht eine wissenschaftliche Entdeckung sind, sondern eine Offenbarung Gottes. Aufschreiben. Ich habe jetzt erwähnt, die charismatischen Gaben, aufschreiben bitte. 1. Korintherbrief, 12. Kapitel, Vers 2 bis 10. Ja? Aufschreiben, sodass es lest zu Hause nachher oder da, wenn es da wo schlaft, in einem Hotel. Immer lesen, was ich erwähne, weil da fällt euch was ein. Das kann der liebe Gott dann verwenden. Die zweite Bibelstelle, die ich jetzt sagen will, ist im 1. Thessalonierbrief, im 5. Kapitel, im Vers 23. 1. Thessalonier, 5. Kapitel, Vers 23. Dass eine Offenbarung Gottes, dass der Mensch einen Geist, eine Seele und einen Körper hat, also trinitär, dreifach, so wie die Dreieinigkeit, ja? Das ist der Mensch, die menschliche Person. Das sind nicht nebeneinander, die wirken miteinander. Das heißt, der Geist wird uns gegeben bei der Empfängnis. Deswegen bringen wir die Babys nicht um, ja, die Ungeborenen. Der menschliche Geist wird bei der Empfängnis gegeben. Es ist wie der Geist Gottes, ein Strahl des Geistes Gottes, könnte man sagen, der uns das Leben gibt. Im Glaubensbekenntnis heißt es, dass der Heilige Geist der Schöpfer des Lebens ist. Ja, das wird uns gegeben zu dem Moment, wo das Kinderl gezeugt wird. Die Seele ist unsere Entwicklung von dem Moment an der Persönlichkeit, das heißt, wie ich fühle. Alle Menschen haben ähnliche Gefühle, aber jeder hat wieder ein bisschen anders. Ja? Und diese Gefühle beeinflussen unsere Intellektualität, unsere Gedankenwelt. Es ist nicht umgekehrt, auch wenn die Leute oft fleißig sagen, ja, aber ich bin nicht so gefühlsmäßig und ich denke darüber nach und ich kontrolliere meine Gefühle. Das sind schöne Worte. Aber die Tatsache ist, dass da tief drinnen Gefühle sind und sind auch gute Gefühle, die unsere Gedankenwelt kontrollieren. Das heißt, die Gefühle geben uns Motivationen. Ich komme von einer Familie, wo da sehr viel Eifersucht zu Hause ist. Ja. Also ich kann meine Kinder, die alle erwachsen sind, ja, sehr leicht lesen sozusagen, warum sie jetzt was sagen. Aha, naja, da ist ja wieder irgendein Grund der Eifersucht gegeben. Das ist ja nicht gesund, aber jeder Mensch hat eine Eifersucht, jeder Mensch hat gewisse menschliche Eigenschaften, aber manchen ist halt stärker, beim anderen weniger. Auch diese Dinge, man sagt, vererben sich, ja, teilweise vererben, teilweise geistig weitergebracht, weil man eben sündigt und beeinflusst dann die nachkommende Generation. Also, es ist eine Offenbarung Gottes, dass der Mensch einen Geist hat, der mit Gott in Verbindung ist, ursprünglich, dass er eine Seele hat, das heißt seine Persönlichkeit, die dem christlichen Glauben nach überleben wird. Ja, also wir sind keine Buddhisten oder Hindus, die glauben, dass die Persönlichkeit des Menschen nicht überlebt. Ja? Und dann natürlich einen Körper haben, die Gott geschaffen ist. Es ist auch wichtig zu sagen, wegen den vielen jungen Menschen, die falschen Sachen heute lernen, der heilige Vater Benedikt XVI., der jetzt der Emeritus, also der ehrenvolle, abgetretene heilige Vater ist, hat ganz eindeutig gesagt, der ist sehr gescheit. Ja? Und der hat das sehr gut analysiert und hat gesagt, die Evolution von Darwin, das weiß eh jeder nicht, das lernen die Leute heute in der Schule, ich komme von England, da ist es das Gesetz, man darf nicht über die gegen die Evolution sprechen in der Schule. Die Evolution ist nicht im Gegensatz zur Schöpfung Gottes. Weil die 7 Tage, wie die Fundamentalisten glauben, waren ja nicht 7 Tage, es waren 7 Einheiten. Weil die Welt sich ja, sogar die Achse der Welt, die Länge eines Tages bestimmen, hat sich ja verändert. Ne? Es waren 7 Schöpfungseinheiten. Und übersetzt, für uns ist es verständlich, 7 Tage. Ja. Und er hat gesagt, das ist überhaupt kein Widerspruch. Und ich habe auch nie einen Widerspruch gefunden. Natürlich hat sich etwas, die Zeiteinteilung ist ja eine menschliche. Gottes Zeiteinteilung können wir ja gar nicht verstehen. Wenn man die Bibel so betrachtet, vor allem das Alte Testament, vor allem das Deuteronomium, es ist eigentlich wie ein Bilderbuch. Was die Mutter wird einem Kind erklären in einem Bilderbuch, was eine Kuh ist, ja. Aber das Kind mit 2 Jahren hat noch nie eine Kuh gesehen. Und dann geht es hinaus und sieht etwas, was wie eine Kuh ausschaut, das erste Mal. Ne? Und es ist nicht falsch, was in dem Bilderbuch drinnen war, aber es ist vielleicht nicht genau das, was in der Realität war. So ist auch das Alte Testament zu verstehen, das Deuteronomium, die Schöpfungsgeschichte, was uns ja mündlich ursprünglich überliefert wurde, über Jahrhunderte, ja, war ein symbolisches Erklären, wie Gott es geschaffen hat, sodass der einfache Mensch es begreift. Der Herr Jesus ist als Sohn gekommen. Warum? Weil wir Sohn und Vaterschaft und Mutterschaft begreifen, weil das unser menschliches Erlebnis ist. Aber der heilige Matthäus sagt sehr viel. Er sagt, da ist aber noch viel, viel mehr, was nicht alles aufgeschrieben werden kann, was man über Gott sagen könnte, über Jesus sagen könnte. Und dasselbe ist mit der Schöpfung. Es ist uns so gegeben worden in einer Offenbarung von Gott, sodass wir es begreifen können, weil die Tatsache ist nicht unser Begreifen, sondern das Wesentliche daran ist, dass wir glauben, dass Gott uns liebt und uns erschaffen hat für einen Zweck, für sich selbst. Und das geht ja heutzutage total weg in der ganzen Schulerziehung. In Österreich ist noch ein bisschen da, in England überhaupt nicht mehr. Ich habe 4 Kinder, die alle in englische Schulen gegangen sind. Privat sowie staatlich. Alles. Nirgends haben sie irgend sowas gehört. Und das ist wesentlich, weil da fängt ja der Glaube an. Das Hoffen, dass da wirklich wer ist, der uns liebt, der sich wirklich um uns kümmert. Und wenn wir verzweifelt sind, da tun sich sogar die Ungläubigen dann an Gott wenden. Ne? Weil das der einzige Ausweg ist. Da muss doch wer sein, der einen hilft. So, der Herr hat es die Offenbarung so gegeben, dass wir es begreifen. Und jetzt mit der modernen Wissenschaft wissen die Leute halt viel mehr, aber das heißt noch lange nicht, dass das im Widerspruch ist. Und das hat der heilige Vater Benedikt XVI. Sehr schön geschrieben. Man kann es alles finden. Da ist auf der Internetseite das Zenit, ja. Und da sind die ganzen Aussprüche, alles vom Vatikan. Man kann es auch unter dem Vatikan finden, ist aber schwieriger zu finden. Beim Zenit findet man die einzelnen Aussprüche der Heiligen Väter sehr, sehr gut. Und auch die Geschichte kann man auch nachlesen. Und das ist alles sehr glaubenswürdig, mehr als wenn man nur so zuhört, was die Zeitungen einem bringen. Weil meistens schreiben das Leute, die ja selber oft gar nicht besonders gläubig sind, ne? So, im Zenit ist es sehr genau gemacht. Kann man Zenit genau mit Z-E-N-I-T, ja, da könnt ihr es nachschauen im Internet. Ich glaube, dass alle Leute das kennen. Da kann man nachlesen und jeden Tag kriegt man eine Information. Man kann natürlich nicht jeden Tag alles lesen, aber wenn man will, kann man einiges rausfinden. So, was ich jetzt gesagt habe über den Heiligen Vater Benedikt XVI. Oder über den jetzigen Heiligen Vater, dass er bekehrt worden ist in der charismatischen Gebetsgruppe in Buenos Aires. Die war gerade dort zu der Zeit. Wir haben Priestereinkehr da gegeben in seiner Diözese. Und ich habe einen Cousin gehabt, der ist jetzt schon tot für 4 Jahre. Und der war mit einer Frau, die war nicht kirchlich verheiratet. Und deswegen sind wir hingegangen zum Erzbischofshaus. Und ich habe dem Vater Rufus extra ein Priestereinkehrtag dort organisiert, dass ich ihn dort hinkriege, weil mein Cousin musst du in der Kirche heiraten. Ich bin da sehr kleinlich, nicht? Ich kann ihn da nicht da. Der war noch älter als ich und durch den habe ich meinen Glauben bekommen. Der hat überhaupt erst einmal geredet, dass er am Sonntag in eine Messe geht. Bei mir zu Hause ist kein Mensch in eine Messe gegangen. Waren alle katholisch, nicht? So typisch gute Katholiken, die einmal im Jahr zur Messe gehen oder zur Hochzeit oder zum Begräbnis. Es tut einem leid zu sagen, aber man muss ehrlich sein, weil dann kann man den anderen Leuten, die auch in so einer Situation stehen, Hoffnung geben, dass der liebe Gott sie vielleicht auch berührt. Ne? Das ist ja nicht meine Arbeit, sondern es ist dem Gott seine Arbeit. So, die innere Heilung besteht also jetzt nicht nur, dass man zu verstehen anfängt, wie der Mensch ist, also ein Geist, eine Seele und ein Körper, sondern wir versuchen, die Verletzungen, die die Seele erlebt, die Persönlichkeit des Menschen, mit der Hilfe Gottes, mit den Sakramenten zu heilen. Das ist innere Heilung. Und ich glaube, ich werde nicht so lange reden, weil ihr müsst alle zu Hotels gehen und ich möchte gerne, dass ihr morgen mit einem Bleistift und einem Papier kommt, dass ihr die Bibelstellen zu Hause lest, im Hotel, so wie in einer Schulklasse, schön brav machen, was ich sage. Und ich werde die Angelika bitten, zu irgendeinem Moment, wenn es günstig ist, dass sie euch sagt, was beachten sollt, wenn ihr aufschreibt. Ja? Man muss nicht alles aufschreiben. Aber ein paar Punkte sind sehr wichtig. Ein bisschen was über die Familie, das heißt, ich komme von einer geschiedenen Familie, ich komme von einer sozusagen funktionierenden Familie, wir waren schon immer katholisch oder wir sind nicht, sowas Ähnliches, nur dass man so ein Bild hat davon. Das nächste ist dann, ich habe so und so viele Geschwister gehabt und mein Problem war das. Und meistens fangen die Probleme, der Mensch hat schon sehr früh an. Und wenn sie mir dann zuhören, dann wird ihnen auffallen, dass sie sich ja eigentlich schon früher gedacht haben, dass sie ein Problem gehabt haben, wenn sie 7 oder 8 Jahre alt waren oder wie sie 15 Jahre alt waren. Aber es hat sie niemand darauf geführt, dass das vielleicht ihre Verletzungen betrifft. So, da kann man dann das bisschen darüber schreiben, was ihr Problem ist. Und das kann man so beschreiben, das sind die Angelika, wird die Fragen ihnen sagen, gibt es da körperliche Probleme, die sie haben? Also sie haben immer Kopfweh, sie können nie schlafen oder sie haben vielleicht andere Probleme mit ihrem Rücken oder was immer, also irgendwelche medizinischen Probleme oder anscheinend medizinische Probleme. Und das nächste ist dann die inneren Probleme. Sie sind ängstlich, Angst, unbekannterweise. Angst ist eines der großen Dinge, oder sie fühlen sich zurückgewiesen, ein Ursprung von Minderwertigkeitskomplexen, muss nicht einmal stimmen, dass sie zurückgewiesen werden, aber sie fühlen sich so. Ja. Kann eine Wurzel in der Kindheit haben, wenn irgendeine Tante gesagt hat, du bist nicht so gescheit, wie deine ältere Schwester oder Bruder. Ich habe Fälle gehört, dass manchmal denkt man sich, warum kann eine Mutter oder eine Tante überhaupt sowas sagen zu einem Kind? Aber es gibt ziemlich viel grausame Leute, sehr viel muss ich leider sagen, und die Kinder behandeln, als wären das lauter kleine Idioten, und denen kann man alles sagen, was man will. Das stimmt aber nicht. In der Bibel steht drin, dass jede jüngere Generation gescheiter ist als die alte. Und der liebe Gott ruft Kinder, der Vater ruft, was war 7 Jahre alt, ich war 8 Jahre alt, da habe ich schon gewusst, dass ich irgendwas, da muss ich was machen. Ja. Da habe ich dem lieben Gott schon gesagt, wenn diese Mutter Gottes wirklich existiert, was der da gesagt hat, wie kann denn der Gott eine Mutter haben, habe ich schon angefangen drüber zu reden. Dann habe ich gesagt, da muss man das aber erst zeigen, hat er getan. Und mein Rat Vater Rufus war auch so ein Erlebnis. Und ich habe viele Kinder getroffen. Und weil ich eben auch die Kinder anspreche, habe ich viele Beispiele, wo der Herr einem Kind eine Inspiration gibt, die eigentlich die Eltern dann ruinieren. Ja? Mein Cousin war so einer. Ja? Und deswegen bin ich den ganzen Weg und habe den Vater Rufus nach Argentinien geschleppt. Weil ich gehört habe, dass seine Isabella nicht richtig mit ihm verheiratet ist. Ein armer Mensch, der in eine Kinderehe eingehen musste, weil die Mutter im Totenbett gesagt hat, den Mann musst du heiraten. Spanierin. Es gibt Sachen im Leben. Das ist unglaublich. Das Mädel war 16 Jahre alt und der Mann geheiratet, der 20 Jahre älter war, der sich dann ins Geisteskrankenhaus gesteckt hat. Dass solche Sachen gibt es, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ja, und das haben wir, da sind wir dann, da haben wir diesen Bischof da getroffen, Bergoglio. Ich habe nicht gewusst, dass er Heiliger Vater wird. Ne? Habe ich alles nicht, keine Ahnung gehabt. Ich habe nur dunkle Erinnerungen, weil der Vater Rufus mit ihm geredet hat. Ich habe ja nicht mit ihm geredet, ich war nur dort mit meiner Cousine. Ne? Ja, so der liebe Gott fügt das alles. Da haben wir damals 121 Priester gehabt. Die haben auch noch nie so viele Priester bei Einkehrtagen gehabt. Argentinien ist nicht so katholisch wie Brasilien. Bei Brasilien da haben wir immer Hunderte. So, anders wieder. Ne? Und es sind sehr viele charismatische Gemeinschaften in Brasilien, aber auch sehr viele Pfingstler. Ja? Und natürlich, die Kirche hat gleich Angst, die Pfingstler nimmt unsere Leid weg. Was hat dieser heilige Vater jetzt gemacht? Der hat ein Seminar mit den Evangelikalen gehabt. Ich habe mir das angehört am Internet, ganz fantastisch. Der hat nicht sie gleich verbessert über die Sakramente, die die nicht haben und alles das. Er hat einfach die Türen geöffnet zur Kirche. Und die werden alle kommen, da bin ich sicher. Und auch unter den Fundamentalisten gibt es jetzt sehr viele Charismatische. Die haben das ursprünglich, da war ich in 83er dort, und die haben alle geglaubt, ich werde die Kirche verlassen, weil ich über die Geisteskommen mit ihnen geredet habe. Und dann haben sie mich gefragt, einer, so eine Gruppe von den Leitern, über die Mutter Gottes, wie man denn sowas glauben kann. Und dann habe ich gedacht, da kommen sie gerade zur Richtigen, weil das habe ich an neben Gott gefragt, wie ich 8 Jahre alt war. Aber die sind halt ein bisschen zurückgeblieben dort mit dem Alter. Und habe ich das, meine Geschichte erzählt, dann haben zwei Leute, einer der Leiter, mit Tränen im Augen sind dann dort gesessen. Ja? Weil die Mutter Gottes bekehrt ja auch die Leute. Ne? Tut ja die Arbeit von Herrn Jesus auch. So, ob man jetzt über die Mutter Gottes Leute bringt, über den Herrn Jesus, durch das eigene Gebet, alles ist gültig, solange sie den Herrn Jesus akzeptieren. Wenn sie es nicht gleich können, dann muss man auch weiter beten. Ne? So, wollte ich also sagen, dass diese innere Heilung die Seele betrifft, die Verletzung in der Seele, und dass die Angelika euch ja zu einem richtigen Zeitpunkt sagen wird, was ihr beachten müsst. Ja? Aber es zeigt sich auch durch körperliche Anzeichen. Ja, manche Leute können nicht schlafen oder haben immer Probleme, und die Probleme sind bei der Arbeit, sie finden sich immer abgewiesen oder solche Dinge. Ja? Und sie wird euch das sagen, diese paar Punkte, und du müsst nicht gleich alles aufschreiben, aber diese Punkte müssten beachtet werden. Und das Letzte wäre dann, in der Familie oder sie selber, haben sie sich mit irgend solchen okkulten Dingen befasst, wie das, heutzutage gibt es ja modische Sachen wie das Reiki oder wie Yoga oder wie Pendeln, das machen die weniger Intellektuellen, die pendeln, dann die meisten lesen die Horoskope, na, ich denke ja nicht, ich glaube es ja nicht, sagen sie, aber machen sie uns es trotzdem, ne? Das ist eine Art Hoffnung, wenn sie es lesen, obwohl in jeder Zeitung andere Vorsagen sind, nicht? Aber trotzdem liest jeder diese Sterndeln und so weiter. Diese Dinge sind richtige Blockaden zum Glauben. Es ist auch eine Sünde gegen das erste Gebot. Kein Priester predigt das von der Predigt am Sonntag. Das müssen unsere Leute hören. Aber jeder glaubt, hat Hemmungen, über die Sünden zu reden. Aber ich glaube, das muss man, ne? Weil das erste Gebot, das ist im Buch Exodus, heißt das Buch, ja, im 20. Kapitel, im 5., ich glaube, weiß ich nicht, im Exodus 20, nicht Kapitel, Exodus 20, 5. Angelika, stimmt das? Ja. Vers 5, stimmt schon. Und da steht drinnen, also beugt euch nicht zu anderen Göttern und so weiter und so fort, aber was sehr wichtig ist, ich werde 3, 4 Generationen bestrafen. Das heißt im Hebräischen viele. Ja. Der Hebräisch ist wie alle alten Sprachen, die wiederholen, wenn sie es stärker machen wollen. Ja. Die sagen nicht jetzt in 100 oder so, sondern sie wiederholen den Satz. Hindi, eine alte Sprache, ist genau dasselbe. Ich war sehr lange in Indien, habe ich das gelernt. Die haben auch, die wiederholen immer dasselbe. Mein Sohn sagt jetzt zu mir, meine Mutter, was tust denn Alwe alles wiederholen? Ich sage ihm nicht, weil ich so lange da drüben war und Alwe das einfach gelernt habe von den Leuten, alles zu wiederholen, wenn man es sozusagen einbläuen will den Leuten. Und na, jedenfalls steht es drinnen, das ist die einzige Sünde, wo das Geistige übertragen wird. Die Geiste. Die anderen Sünden haben soziale Folgen. Ja? Aber diese Sünde lässt die Türen fürs Böse offen von einer Generation zur nächsten. Und sie werden das in den Generationen finden. In manchen Familien findet man Abtreibung. In anderen Familien findet man gewisse esoterische Praktiken, so wie das Pendeln. Und die machen wieder nichts, was anderes. In anderen Familien findet man, dass alle Freimaurer sind, von einer Generation zur nächsten. Und so weiter. Wer findet das, das geht weiter, und das dürfte immer sozusagen dirigiert sein von irgendwelchen bösen Geistern, die der Teufel an diese Familien schickt, weil die Türen offen sind. Also ich erzähle das alles sehr einfach. Sie kennen aber in der Theologie, wenn fragen, das stimmt schon. Aber ich erzähle es einfach, weil sonst merken sie es ja gar nicht. Es ist also wichtig zu wissen, ob das erste Gebot traditionellerweise in ihrer Familie übertreten wurde. Na, in Österreich tun die Leute pendeln, vor allem im Krieg haben sie alle gependelt, weil sie wissen wollten, ob der Verwandte, der da jetzt als Soldat draußen im Krieg ist, ob der noch lebt. Ne? Und da hat man über Fotos gependelt und solches Zeug. Na, die Astrologie machen ja alle. Als Interesse, wie es niemand glaubt, aber machen uns es für sehr, sehr viele, dass moderne Sachen wie die Yoga und Reiki und das Pranik-Atmen und was da noch alles machen, kann ich für alles euch erklären. Aber das Beste ist, die Angelika hat auch mein Buch, wenn sie Deutsch lesen können, was ja die meisten von euch tun, aber nicht alle, weiß ich auch, dann könnt ihr es ja von ihr kaufen. Es ist sehr billig, es ist nur 15 Euro oder sowas, ich weiß es nicht. 15,80. Verdienen tue ich gar nichts dabei. Ich will nur sagen, da habe ich das alles genauest aufgeschrieben. Natürlich gibt es immer noch andere Sachen. Es gibt das Macumba in Brasilien, habe ich nicht reingeschrieben, weil mir die Brasilianer gesagt haben, da wirst du so angegriffen nachher, dass ich kenne Leute, die dagegen angesprochen haben. Und die sind fix und fertig mit der Gesundheit, mit allen. Und die haben gesagt, nein, nein, das sollte nicht reinschreiben. Da haben wir gedacht, vielleicht haben sie recht. Und das andere ist zum Beispiel in Afrika, da gibt es so was wie eine Wassergöttin. Ja. Und das sind ganz traditionelle Sachen, die heute genauso gemacht werden. Das nächste ist, was uns die vielen Kroaten und Bosnier nach Österreich und Deutschland gebracht haben, ohne dass sie es gewusst und gewollt haben, sind die Traditionen der Mohammedaner, die Hodjas. Das sind keine Priester, ja. Das sind Wahrsager. Und ich habe sogar kroatische Katholiken gehabt, die mir gesagt haben, ja, aber mein Imam hat mir gesagt, habe ich gesagt, was redest du, Imam, das ist der mohammedanische Priester. Ja, aber er ist ja doch auch ein Priester. Ja, die sind vom Kommunismus ganz der Kirche entfernt worden und von den Türken schon für Jahrhunderte vorher. Ne? Also die Katechese war immer sehr schwach dort. Die Franziskaner haben die Katechese mit einem Konkordat mit den türkischen Oberherren sozusagen durchgesetzt. Und das ist bis ins 20. Jahrhundert so gegangen. Und dann ist der Kommunismus gewesen. Die haben also die Katechese ist sehr schwach dort, noch viel schwächer als bei uns, ist ja auch nicht mehr so besonders. Und die Leute haben gar nicht gewusst, dass sie nicht zu Mohammedanern zur Beratung gehen sollen. Und der Imam, das ist also der mohammedanische Priester, kenne ich ganz nett. Das sind keine Hexer, das sind halt, die glauben halt den Koran. Aber die haben sie dann zu den Hodjas geschickt, die ihnen dann, was ich, die Zukunft vorausgesagt haben oder irgendwelche Besprechungen, dass der und der Verwandte nicht die Erbschaft bekommt oder sowas gemacht haben. Ne? Oder weil sie einen Mann heiraten wollten, den sie nicht gekriegt haben. Und diese Leute haben wir unter uns sehr, sehr viele, die gar nichts dafür können. Ja, das einfach vererbt mitgebracht. Und das haben wir auch jetzt sehr stark, also in Österreich und in Deutschland, habe ich das auch in der Schweiz, weil die Leute sind ja durch die Kriege dort unten und den Kommunismus herübergekommen, geflohen zur Arbeit und so weiter. Und haben sich natürlich eingebürgert und sind sehr gute Katholiken im Allgemeinen, hat der Vatikan immer anerkannt. Aber leider Gottes mit diesem Klumpfuß dahinter. Und da habe ich mich viel sehr daran interessieren müssen. Und in Afrika findet man auch die mohammedanische Hexerei, ist eine der stärksten Hexereien. Und ich glaube, das ist deshalb, weil es die Bibel, der Koran ist ein bisschen vom Alten, ein bisschen vom Neuen Testament. Aber sozusagen das Wesentliche, den Messias, den Herrn Jesus, das ist also nur ein Prophet. Und sozusagen das Wesentliche ist verkehrt und umgedreht, wird aber die Bibel, also Alte und Neue Testament, verwendet. Das heißt, es ist nicht alles falsch drinnen, aber die Auslegung ist falsch und gegen den Herrn Jesus. Und deshalb, glaube ich, sind diese Verhexungen, weil die benutzen den Koran, die Leute müssen sozusagen Koranpapier trinken und essen und hat so ein Zeug, Verhexungen machen. Wenn sie benutzen sozusagen das Wort Gottes, es wird Blasphemie eigentlich. Und deshalb sind diese Leute sehr schwer zu befreien. Und der Vater Rufus hatte diese wunderbare Gabe gehabt. Vater Maximilian hat auch so eine Gabe. Vielleicht noch nicht die Erfahrung mit diesen Leuten, aber vielleicht auch schon, weiß ich nicht, wie viel er schon gemacht hat. Aber der Vater Rufus war ja viel, viel älter, nicht? Der ist ja gestorben vor 2 Jahren, da war er schon 78 Jahre alt. Also wäre er jetzt 80. Und er hat das gemacht seit 72, nicht? Da lernt man schon sehr viel. Man lernt ja nur von den Leuten. Ich wüsste ja auch nicht alles, wenn man die Leute nicht das erzählen täten. Und dann mit dem Gebet sieht man die Folgen. Und deswegen möchte ich das jetzt erwähnen, sodass es aufschreibt. Ja, das habe ich nicht gewusst. Na, jetzt sage ich es, es muss aufgeschrieben werden. Es ist nicht alles die Schuld, weil sie ihr unglückliches Leben haben. Selber sind sie auch für Schuld dran. Aber es gibt schon diese offenen Türen fürs Böse. Und der Teufel wird reinkommen, wo er will, wo er kann, nicht? Von Anfang an will er Familien zerstören. Ganz von Anfang an, Adam und Eva schon. Wesentlich ist, dass er die Familie zerstört, dann kriegt er die Kinder leichter. Mit der Verführung, mit aller möglichen Verführung, nicht nur sexueller Verführung. Das ist ja heutzutage überhaupt die Mode, nicht? Die ganze Gender-Geschichte. Das ist ja ganz total abnormal. So viele Homosexuelle gibt es ja gar nicht. Selbst in England, wo es voll ist, gibt es nichts. Das ist auch nicht die Majorität, sondern eine ganz kleine Minorität. Ja? Und sind meistens verletzte Menschen, weil sie von den Eltern nicht richtig behandelt worden sind. Das ist sehr oft der Fall. Es hat gar nichts damit zu tun, dass das angeboren ist. Es gibt ein paar Fälle, ja, das gibt es. Das haben die Holländer nachgewiesen. Da gibt es genetische Veränderungen heutzutage. Das hat zu tun wahrscheinlich mit den Emulgatoren. Also das habe ich halt studiert, Chemie, jetzt weiß ich ein bisschen was drüber. Das kann schon sein, dass da eine Degeneration stattfindet. Und der Heilige Vater kümmert, der Jetzige, hat sehr positiv darüber gesprochen, diese Leute nicht aus der Gemeinde auszuklammern. Das heißt noch lange nicht, dass man solche Leute als Priester wollen, die aktiv mit einem Partner leben. Das wollen wir nicht. Das ist eine Sünde. Aber auf derselben Seite, die Leute nur ausklammern, hat keinen Sinn, weil es kann ja sein, weil es ja wahrscheinlich eine Art Degeneration der Menschheit ist, dass man diesen Menschen besonders helfen muss. Sie sind also nicht ganz vollwertig entwickelt. So, das ist sehr wichtig, dass man das richtig sieht. Und ein Teil davon ist also auch wissenschaftliche Nachforschung und vieles hat zu tun mit der heutigen sozialen Lage der Familie. Und der Teufel hat von Anfang an die Familie zerstört. Von Anfang an, das ist seine Hauptarbeit. Ja. Und wenn die Leute sagen, ja, was ein Teufel, das ist doch nur so ein mythisches Symbol und so Sachen, das ist ein Blödsinn. Der Teufel wurde am Kreuz von Jesus Christus besiegt. Ja, er ist ein Rebell von Anfang, er ist eine Person, nicht eine Idee und auch kein Symbol, sondern ist ein gefallener Engel Gottes, der so und so viele Engel mitgenommen hat gegen Gott. Aber jeder Mensch hat so etwas Rebellisches in sich gegen Gott. Jeder Mensch. Sie haben manchmal, sagen mir Leute, aber warum macht der liebe Gott denn sowas? Wieso macht er denn überhaupt gar nichts bei mir und so weiter? Nicht? Ich bete doch so viel oder so. Sagen, reden die Leute. Jeder hat etwas davon. Aber der war eben ein perfektes Geschöpf Gottes und hat eben Gott sein wollen. Und manche Menschen wollen ja Gott sein. Braucht man ja nur hinhören, wenn sie reden, ne? Sozusagen, das ist die Ursünde, gegen Gott zu sein und nicht in Demut zu akzeptieren, dass wir Geschöpfe Gottes sind. Und das ist, diese ganze Gendergeschichte ist auch so etwas. Ein Hochmut des Menschen. Ein unglaublicher Hochmut, dass man glaubt, man kann, so wie meine eigene Enkelin, die ist jetzt über 20 Jahre alt, aber diese hat mal gesagt, da war sie 8 Jahre alt, hat sie gesagt, Oma, sind wir vom Fernsehen gesessen, sagt sie zu mir, Oma, ich habe mir noch nicht jetzt die Meinung gebildet, ob ich eine Frau oder ein Mann werden will. Das ist die Schulerziehung heutzutage. Erst habe ich zu lachen angefangen, aber eigentlich ist es zum Weinen, ne? Ein sehr schönes, junges Mädchen war es und ist noch viel schöner geworden. Und also sehr attraktiv, sehr feminin, was so ein Blödsinn. Das lernen sie in der Schule. Und in England noch viel ärger. Ja. Bei uns gibt es noch ein Konkordat mit der Kirche, dass Katholizismus in der Schule gelehrt wird. Na, viele Eltern nehmen die Kinder raus, weil die Schule noch die Religion lehrt. Das ist ja auch katastrophal. Aber es ist noch halb so schlimm, als was in der westlichen Welt ist. Der Österreich ist nicht ganz die westliche Welt, Gott sei Dank. Ich komme ja vom Ausland, ich kann euch sagen, die Unterschiede sind sehr, sehr groß. sehr groß. Und ich weiß schon, das Europa macht den Leuten auch ein großes Problem, aber es wurde ursprünglich deshalb geschaffen, damit wir nicht einen innereuropäischen Krieg haben. Und die Leute vergessen das. Ja. Und wir müssen aber trotzdem im christlichen Hintergrund, von dem wir alle kommen, ja. Und der Fortschritt der Welt ist auch nur durch Christus und nichts anderes. Ja. Durch die getauften Leute ist das Gehirn freigesetzt, der intellektuelle Teil des Menschen, durch die Taufe. Ich habe sehr viel mit Nichtchristen zu tun, durch mein ganzes Leben. Ja. Und da kann ich euch was sagen, es ist gar nichts, es ist Christus, der uns die Denkweise gibt, ja. Die Meinung Gottes. Aber wenn man nicht viel betet, aber wenn man getauft ist, das ist ein Unterschied. Weil wenn ich mit manchen Mohammedanern, die intelligent sind, vor allem die indischen Mohammedaner sind sehr intelligente Menschen, die Inder im Allgemeinen. Wenn man mit denen redet und jetzt auf Wienerisch, sagen wir, ein bisschen weiter geht intellektuell, vielleicht ein bisschen was Geistiges bringt, nicht gleich über Jesus Christus reden, das weiß ich schon, kann man nicht machen. Aber man kann gewisse Themen anschneiden, ja, die im Alten Testament angeschnitten sind, was ich über Abraham oder irgend sowas. Ja. Aber selbst das muss man gar nicht. Man geht nur irgendwie mehr ins Intellektuelle, können sie nicht folgen, haben sie eine totale Blockade. Okay. Und das habe ich mit den Hindus auch, genau dasselbe. Nur bei den Hindus ist die Brahmanen sind sehr intellektuelle Leute, haben eine lange Geschichte. Die einzige heilige Schrift außer der Bibel, die so alt ist, auch sehr viel Weisheit drinnen, ist nicht alles verkehrt, menschliche Weisheit, menschliche Erfahrung, aber da gibt es gewisse Dinge, können sie nicht begreifen. Und ich bin gar nicht böse drüber, weil ich denke mir, naja, ist er nicht getauft? Kann er nicht. Kann er nicht begreifen. Zum Beispiel, die Astrologie ist bei denen eine Wissenschaft. Das ist ganz lächerlich, weil die Astronomie die Wissenschaft ist. Und das ist nicht, weil es das Englisch ist, und sie begreifen nicht, dass das mit den Sternen keine Wissenschaft ist, die Sterne auszulegen. Ja? Das ist ein Aberglaube. Oder weiß ich was, irgend sowas, aber es ist keinesfalls eine Wissenschaft, weil was sich so verändert, wie das und individuell abhängt von jedem Menschen sozusagen, wann von ihrer Geburt, kann nie wissenschaftlich eingeordnet werden. Das begreifen sie überhaupt nicht, da kann man sagen, was man will, ich sage sie, ich tue gar nicht Streit mit denen, weil es keinen Sinn hat. Aber einiges Mal bin ich draufgekommen mit anderen Leuten auch, die also von ungetauften Hintergrund kommen, und keine Ahnung noch haben vom Christentum, dass da gewisse intellektuelle Blockaden gibt. Und ich wundere mich manchmal, wie die Politiker und auch in der Kirche die Dialoge mit Leuten gemacht werden, die überhaupt keine Ahnung haben, nicht einmal von 10 Geboten. Ist sehr schwer, denn ich bin ja in dieser Dikastrie, in dem Vatikan gebe ich ja auch Lehre und da denke ich mir oft, es hat doch gar keinen Sinn, auf diese Weise mit diesen Leuten zu reden. Das Einzige, was hilft, ist das Gebet, der Heilige Geist und Herr Jesus. Er will ja nur, dass die Leute bekehrt werden, dann sind die, wenn sie getauft sind, wenn sie an ihm glauben schon, ohne Taufe, wird das Gehirn schon anders entwickelt. Das hängt sicher zusammen. Ich mache das seit 38 Jahren und ich habe so viele Leute angehört. Ja? Und ich habe überhaupt keinen Vorteil. Es sind ja sehr viele liebe Menschen auf der Welt, auch mit anderen Religionen. Und da bin ich halt, das habe ich halt einfach erlebt, dass man gewisse Sachen, die wir im europäischen Christentum entwickelt haben, auch die Wissenschaften, auch die Technik, auch das ja bei uns alles entwickelt, das alles auf der Basis des Christentums. Und das muss, ohne dass man Vorurteil hat gegen andere Menschen oder bösartig ist, muss in der Europagemeinschaft anerkannt sein. Nicht? Da ist ja jetzt ein riesiger Streit drüber. Die Amerikaner sind ja die meisten sehr ungebildet. Die können wunderbare Ärzte, wunderbare Techniker sein, aber da fragen sie irgendwas anderes, was ich über Mozart oder Schubert oder ein Gemälde von Klimt, solche Dinge kennen die alle gar nicht. Das heißt, ihre Bildung ist sehr beschränkt, ja. Und der Österreicher denkt, der Europäer, auch die Franzosen, die Italiener, eine Bildung soll mehr allumfassend sein. Ja? Das heißt noch nicht gleich, dass er Kunstexperte sein müssen oder Musikexperte, aber man weiß darüber, ja, wie man weiß, dass das Gebäude ein gotisches Gebäude ist. Ne? Das ist nicht deshalb wichtig an sich, sondern es ist wichtig, weil je mehr man einordnen kann, umso mehr kann man erfassen, umso besser kann man sozial funktionieren. Und die beschränkt, je mehr beschränkt man ist, umso weniger kann man sozial funktionieren. Das ist wichtig. So, ein bisschen politische Lehre. Ja. Das habe ich euch nur gesagt, weil ich in Österreich das erste Mal bin seit längerer Zeit wieder und ich gern will, dass die Österreicher in der Europawelt auch auf der Hinterfür stehen. Und wenn nicht direkt katholisch, wenigstens im Christentum vertreten. Auf das basiert doch unsere ganze Welt. Die österreichische Welt ganz sicher. Aber die Franzosen, naja, die Italiener überhaupt, deswegen gibt es viele Kommunisten, die werden nur aus, oder Atheisten, jetzt so der Heilige Vater mit einem berühmten Atheist reden, weil er schon 92 Jahre alt ist, der macht sich halt Sorge, nicht, dass der da in die andere Welt rübergeht, ohne dass er Jesus akzeptiert. Aber das sind doch nur Leute, die so wie Teenager gegen die Eltern rebellieren, weil die Eltern nicht perfekt sind. Und das ist dasselbe mit den Leuten, die zwar katholisch getauft und geboren sind. In Frankreich gibt es viele solche, die Franzosen sind sehr intelligente Leute. In Italien gibt es auch sehr viele solche. Aber wenn sie dann letzten Endes begraben werden, ist alles in der katholischen Kirche. Und das ist nur ein Widerspruch gegen die Fehler der Kirche. Aber das heißt noch lange nicht, dass die nicht glauben. Das weiß der Heilige Vater, bin überzeugt davon. Dieser Italiener ursprünglich, der kennt doch seine Leute. So, wollte ich euch nur sagen, dass man darüber auch beten soll, weil die Entscheidung, die jetzt in Europa stattfindet, das kann total verkehrt werden, nicht? Die wollen, dass das Geld, was wir den Entwicklungsländern geben, wie man so schön sagt, gebunden daran ist, an die Abtreibung praktisch. Ja, das muss gesetzlich in diesen Ländern verankert sein, dann kriegen diese Länder das Geld. Die afrikanischen Bischöfe haben es abgelehnt und dadurch auch viele afrikanische Länder. Aber andere Länder, die wollen das Geld haben. Und ich meine, in Indien sind sie nicht durchgekommen. Sie wollten unbedingt, die Inder brauchen immer noch sehr viel Geld, auch vom Westen, die wollten unbedingt, dass also die Leute so wie in China nur zwei Kinder bekommen können. In China kann man nur eins bekommen. Und das wird sich auch jetzt ändern, weil die mehr Geld haben und mehr das Westliche kennengelernt haben und auch sehr viele Neubekehrungen gibt. Jeden Tag an die 10.000. Nicht alle katholisch, nein, aber christlich. Und diese Leute kriegen mehr Mut und Freiheit und die wollen ihre Kinder nicht mehr umbringen. Das ist sehr wichtig, der liebe Gott ist da und die Kirche ist auch da und die christlichen anderen Leute sind auch da und wir alle arbeiten in der Richtung, dass die Leute bekehrt werden. Und nur wenn die ganze Welt die Chance hatte, auf der ganzen Welt, jedes Volk, eine Chance hatte, den Herrn Jesus zu akzeptieren, dann wird er kommen. Und in Jerusalem tun sie jetzt schon den Tempel, neuen Tempel bauen. Wenn Sie die Bibel richtig lesen und die Apokalypse, das ist in Vorbereitung des Messias. Nun, wer der ist, das wissen wir. Und dass der wiederkommt, wissen wir auch. Und dann werden alle Juden bekehrt. Jetzt sind sehr viele bekehrt, sie trauen sich aber nicht raus damit. Ja, da kann man sehr viel nachlesen drüber. Und wenn man sich mit diesen Kreisen befasst, trifft man auch ziemlich viele. Sie trauen sich nicht, getauft zu werden. Dasselbe ist bei den Hindus. Durch die charismatische Erneuerung haben wir manchmal in Dörfern diese Heilungsmessen gehabt, Heilungsgebete. Und da kommen 100.000 Leute. Das ist nicht so wie bei uns, das sind ja auch schon viele hier. Aber ich sage nur, das ist so ein großes Volk, ne? 1,5 Milliarden Menschen. Da können sie machen, irgendeine Verhandlung oder irgendeine Unterhaltung. Da kommen immer 100.000, weil die nichts zu tun haben. Ja? Und dann kommen sie, das ist halt interessant. Und wenn dann Leute sichtbar durch den Namen Jesus geheilt werden, die bekehren sich. Aber sie trauen sich nicht, getauft zu werden. Jetzt hat die Kirche schon so Programme ausgesandt, so nachdem Leute bekehrt sind, auch die Geistestaufe erhalten haben, dass man ihnen hilft, sich einer Gemeinde anzuschließen, einer Pfarre oder so, sodass sie dann wem haben, den sie auch heiraten können, weil die eigenen Familien werden sie vielleicht ausstoßen. Bei den Juden ist genau dasselbe. In Israel ist nicht erlaubt zu evangelisieren. Genau dasselbe. Da wird es andere Gemeinschaften in der Welt noch geben, wo es auch dasselbe ist. Wenn sie jetzt in den charismatischen Familien finden, wir sie auch. Wenn sie aktiv werden mit dem Herrn Jesus, dann gibt es ziemlich viele Familienmitglieder, die glauben, sie seien verrückt worden. Ne? Gibt es ja bei uns auch. Ja, sie sagen. Das gibt es ja schon, aber dort eben in großen Massen. Da gibt es ganze, da hat ein Anthropologe, ein sehr berühmter Österreicher, Dr. Vater Fuchs, der ist jetzt auch schon tot, Senior, der hat in Indien vorgeschlagen, und das hat man auch gemacht, dass zwei Dörfer gleichzeitig evangelisiert werden. So, wenn die dann getauft werden, können die untereinander heiraten. Also nicht alle in einem Dorf, weil die sind ja sehr oft alle verwandt, sind auch sehr oft dieselbe Kaste, aber zwei verschiedene Dörfer. Man versucht alles Mögliche, weil eigentlich sollten die Leute getauft werden. Ne? Glauben, ja, in Thailand gibt es auch sehr viele Bekehrte, aber getauft sehr, sehr wenige. Im Vergleich, es sind 85 Millionen Leute, es gibt also vielleicht mehr als in Österreich, aber die sind nicht aktiv in den Familien. Das ist also, da gibt es sehr viele Sozialprobleme mit der ganzen Evangelisation. Ich erzähle das deshalb, weil sie werden innere Heilung erleben, zumindest zu einem Teil. Das ist nicht nur für sie und für ihre Familien gut, sondern ist, weil der Herr Jesus will, dass sie ihm auch vertreten und evangelisieren. Na, nicht gleich in Indien oder in Thailand, aber vielleicht woanders da in ihrer Umgebung oder im Nachbarort oder wo sie heute halt der Herr sie hinschickt. Die werden nicht nur geheilt für sich selber. Wenn sie glauben, es wird nur für sie selber, da kommt nicht sehr viel draus. Also sie brauchen nur in der Bibel nachlesen, die Leute, die geheilt wurden, was die dann gemacht haben, bekehrt wurden, die den Herrn gefolgt sind, die haben halt dann selber auch was gemacht. Und das will der Herr vor allem in diesen letzten Tagen. Weil das ist unsere Arbeit als Kirche, und die katholische Kirche ist die bestorganisierte, ist über die ganze Welt, ich habe in fast allen Ländern, außer der Mongolei und Norwegen war ich noch nie, aber sonst war ich fast überall, und überall, in jedem Dorf, ja, habe ich irgendeinen Vertreter der katholischen Kirche gefunden, entweder eine arme kleine Nonne, die den Kindern die Füße gewaschen hat, oder einen Bruder, der dort gesessen ist wie ein Hindu, aber eigentlich das Neue Testament gepredigt hat, und so weiter, auf der ganzen Welt. Und es ist auch sehr karitativ, sehr praktisch und karitativ. Die Caritas, das gibt es nirgends anders. Die Caritas hat man geholfen in Indien. Da gibt es keine andere, das ist keine Privatgesellschaft. Das ist eine katholische, christliche Organisation, wo nur Leute einhergehen, die wirklich auch was geben wollen. Klein oder groß oder nur helfen, mithelfen, aber die machen sehr viel. Und natürlich gibt es andere Gesellschaften auch, aber ich sage nur, die katholische ist heute bestorganisierte und lehrt immer noch die richtige Lehre. Es sind keine Verfälschungen da. Die Leute in der Kirche sind nicht perfekt, sicher nicht. Und auch die Priester sind ja nur Menschen. Mit der Gnade Gottes existiert die Kirche bis heute. Nicht, weil wir so gescheit sind oder so fleißig oder so praktisch oder so organisiert. Aber durch den Heiligen Geist gibt es eine Organisation, und dem muss man halt versuchen zu vertrauen, was oft nicht so leicht ist. Aber wenn man ein Erlebnis mit dem Herrn gehabt hat, wenn man den Glauben erneut hat, dann ist es leichter. Dann kann man in den allen Schwierigkeiten, die sie auch alle erleben, auf verschiedene Orte, kann man immer sich zum Herrn drehen und wird man immer gehört. Aber vielleicht nicht so, wie sie sich's vorstellen. Also wenn sie ein Auto brauchen, muss es nicht ein Mercedes sein. Vielleicht ist ein anderes Auto auch gut genug. So ist dasselbe im Leben. Es ist nicht immer das, was man sich vorstellt, wo man betet, das muss ich so haben. Aber der Herr wird es hören und ihnen das geben, was sie unbedingt jetzt brauchen. Und ich könnte ja weiterreden, ich habe viele solche Geschichten, ja, was passiert, wenn man betet, Ich habe einmal über eine Rechnung gehabt, mein Gott, ich habe nicht das geringste Geld gehabt. Und es ist eine Rechnung gekommen, fast 1000 Pfund. Und ich sage, lieber Gott, ich werde brauchen, wem, mit dem ich beten kann. Matthäus 18, 19. Sie brauchen wem zum Beten, der auch glaubt. Und da habe ich also gebetet, ist mir eingefallen, dass ein holländischer Priester gerade da ist, auf Besuch irgendwo, den kenne ich, der ist sehr gut, der ist sehr gläubig, werde ich mit ihm am Telefon beten, habe ihm gesagt, ich habe so eine riesige Rechnung, ich habe aber überhaupt kein Geld, und das ist jetzt schon 30 Jahre her, die Geschichte, und am nächsten Tag kriege ich einen Scheck, der bis auf 52 Pfennig genau das war, was ich schuldig war. Ich habe mir nie erklären können, warum diese paar dort gefehlt haben. Ich habe gesagt, der liebe Gott, wir es besser wissen. Das ist merkwürdig. Und der Scheck ist gekommen von einer Steuerrückzahlung. Ich weiß, ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich je eine Steuer gezahlt habe auf diese Weise. Ja? Ich habe keine Fragen weiter gestellt, ich habe gebetet, habe das Geld verwendet und habe die Rechnung gezahlt. Als dann der liebe Gott hört uns, in Matthäus 18, 19 steht, alles auch hier auf Erden, ja, also wenn sie hungrig sind, können sie. In Mexiko gibt es diese große Gemeinschaft, die charismatische, von den ganzen armen Leuten, die auf dem Misthaufen das Dinge aussortieren. Und die beten auch ums Essen. Ja. Da gibt es wunderbare Geschichten. Und die hat der liebe Gott nie das Essen, die kochen und dann kommen mehr und mehr Bettler herein und Leute, die auf diesen Dreckhaufen arbeiten und das Essen wird nie das Ende, es kommt nie zu Ende, bis der Letzte gegessen hat. Auch wenn sie nur ganz wenig gehabt haben, das ist wirklich wahr. Wenn man sowas erlebt hat, da kann man doch nicht an Gott zweifeln. Das kann man gar nicht mehr, weil man sieht es ja. Es tatsächlich, und das gebe ich euch jetzt mit und lasse euch in Ruhe, dass ihr schlafen geht. Und morgen in der Früh, vielleicht könnt ihr kommen für die Meditation. Was haben sie denn da geschrieben?